22 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 5. von 22 Abschnitten. Der Roman setzt ein im Jahr 1859, wenige Jahre vor dem Deutsch-Dänischen Krieg, und er spielt in seinem Anfangsteil auf Schloss Holkenäs südlich von Glücksburg, also im Herzogtum Schleswig, das damals, wie Holstein, von Kopenhagen aus regiert wurde und 1866 infolge des Krieges an Preußen fiel. So viel zum zeitgeschichtlichen Hintergrund, der, wie stets bei Fontane, mit der Romanhandlung mehr als nur äußerlich verbunden ist. Auf Schloss Holkenäs führen Graf Holk und seine Frau Christine eine von mancherlei Spannung bestimmte Ehe. Holks Leichtlebigkeit kann sich mit der etwas starren Tugendhaftigkeit seiner Frau nicht so recht vertragen. Da wird Holk durch einen Brief seines Freundes Ebenezer Pentz zum Hofdienst nach Kopenhagen gerufen, wo er Kammerherr einer dänischen Prinzessin ist. Den Eheleuten ist die Trennung nicht unwillkommen. Christine fühlt sich auch zum Bleiben verpflichtet, weil sie sich um die Erziehung der Kinder kümmern muss. Diese, die 16-jährige Asta und der 14-jährige Axel, sollen mit Beginn des Winters ihre Ausbildung in einem Internat fortsetzen. Asta trafen wir zuletzt mit ihrer Freundin Elisabeth auf dem Kirchhof des Dorfes Holkeby. Und dort erfahren wir etwas über Graf und Gräfin Holk aus der Perspektive von Tochter und Freundin. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
Draußen, an der Kirchhofsmauer hin, lagen große Massen geschnittener Bretter und Balken. Was nicht Wunder nehmen konnte, denn parallel mit der Kirchhofsmauer und nur durch einen breiten Fahrweg von ihr getrennt, zog sich ein langer, mit kurzem Gras überwachsener Holz- und Zimmerplatz hin, auf dem beständig norwegische Hölzer geschnitten wurden. Auch in diesem Augenblicke wieder lag ein roh mit der Axt behauener Baumstamm auf zwei hohen Holzböcken und ein paar Zimmerleute, von denen der eine oben, der andere unten stand, sägten mit einer großen, in ihrer Arbeit immer blanker werdenden Holzsäge den Stamm entlang. Beide Mädchen sahen emsig hinüber und die Nähe der Menschen, dazu der lebendige Ton der Arbeit, tat ihnen wohl nach dem Grauen, von dem sie sich angesichts der zerbröckelnden Gruft soeben noch berührt gefühlt hatten. Es war ein sehr anheimelnder Platz. Die Brennnesseln, die sonst hier wucherten, waren niedergetreten, und so saßen die beiden Freundinnen bequem und behaglich auf den hoch aufgeschichteten Brettern und hatten die Balken als Fußbank und die Kirchhofsmauer als Rücklehne. »Weißt du«, sagte Asta, »die Mama hat doch recht, dass sie von der Gruft nichts wissen will. Und eine Scheu hat sie zu betreten. Es ist ja, als wäre jeder Stein lose. Und als warte alles nur darauf, dass es zusammenstürze. Und zweimal im Jahre geht sie doch hin und legt ihren Kranz auf den Sarg, an seinem Geburtstage und an seinem Sterbetage. Kannst du dich denn deines Bruders Estrid noch erinnern? Oh, gewiss kann ich. Ich war schon 7 Jahre. Und ist es wahr, dass er nicht bloß Estrid hieß, sondern auch noch Adam? Ja. Die Mama wollte freilich, dass er als zweiten Namen den Namen Helmut führen sollte, wie der Vater, Estrid Helmut. Tante Dobschütz hat es mir oft erzählt. Der Papa aber bestand auf Adam, weil er gehört hatte, dass Kinder, die so heißen, nicht sterben. Und da habe denn die Mama gesagt, ich weiß das alles von Tante Julie, das sei Heidentum und Aberglauben und es werde sich strafen, denn der liebe Gott lasse sich nichts vorschreiben. Und es sei lästerlich und verwerflich, ihm die Hände binden zu wollen. Ich kann mir denken, dass deine Mutter so gesprochen hat. Und es hat sich ja auch gestraft. Aber ich finde doch, Asta, dass deine Mutter in all dem zu streng ist. Und der Großpapa, der sie doch so sehr liebt und sie getraut hat, was übrigens der Arneviger Pastor damals sehr übel genommen haben soll, und der nichts Besseres kennt als seine liebe Christine, wie er sie noch immer nennt. Und deinen Papa nennt er ja auch noch du, von alten Zeiten her. Der sagt doch auch, sie sei zu sicher auf ihrem Weg und zu streng gegen andere. Ja, das sagen alle. Dein Großpapa sagt es und der Direktor Schwarzkoppen sagt es und Onkel Arne sagt es. Und wenn Axel und ich es auch nicht hören sollen, wir hören es doch und machen so unsere Betrachtungen drüber. Und wem kommen denn eure Betrachtungen zugute? Immer der Mama. Das wundert mich eigentlich. Ich dachte, du wärest deines Vaters Verzug und Liebling und liebtest ihn am meisten. Oh, gewiss habe ich ihn lieb. Er ist so gut und erfüllt uns jeden Wunsch. Aber die Mama meint es doch viel besser mit uns. Und deshalb ist sie strenger. Alles bloß aus Liebe. Ich habe dich nicht immer so sprechen hören, Asta. Es ist noch keine Woche, dass du voller Klagen und fast voll Bitterkeit warst und dass du sagtest, es sei mit der Mama kaum noch zu leben und alles schlüge sie dir ab und alles sei so wichtig, als ob Leben und Seligkeit daran hinge. Ja, das werde ich wohl gesagt haben, aber wer klagte nicht mal? Und dann ist es oft so still hier und dabei wird man traurig und will es anders haben. Sieh, ich denke es mir so, die Mama bedrückt uns oft, aber sie sorgt doch auch für uns. Und der Papa erfreut uns jeden Augenblick, aber im Ganzen kümmert er sich nicht recht um uns. Er ist mit seinen Gedanken immer woanders und die Mama immer bei uns. Wenn es nach dem Papa ginge, so ginge alles ruhig weiter, bis jemand käme und mich haben wollte. Comtesse Holk, rotblond und gerade gewachsen und etwas Vermögen. Ich glaube, das ist alles, was ihm vorschwebt. Und davon verspricht er sich das Beste. Dass ich auch eine Seele habe, daran denkt er nicht. Vielleicht glaubt er nicht mal daran. Wie du nur sprichst. Er wird doch glauben, dass du eine Seele hast. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Und das ist der Unterschied von der Mama. Die glaubt bestimmt daran und will, dass ich etwas lernen und einen festen Glauben gewinnen soll. Einen Anker für die Stürme des Lebens, wie sie sagt. Und ich wäre glücklich darüber, wenn ich nicht von dir fort müsste. Solche Freundinnen wie du, die finde ich in der Welt nicht wieder. Aber du wirst doch nicht fort wollen, Asta. Und um was denn? Ist denn nicht die Dobschütz eine kluge Dame und lieb und gut dazu? Und du kannst ja Französisch parlieren, dass es eine Lust ist. Und Strelke hat ja 2 Preise gewonnen, einen in Kopenhagen über die Strandvegetation in Nordschleswig und einen in Kiel über Quallen und Seesterne. Und dass er Geographie weiß, das weiß ich. Er wusste ja neulich das Lustschloss vom König von Neapel, so dass ihm selbst dein Onkel Arne gratulierte. Was willst du denn noch mehr lernen? Das nehme ich dir übel, wenn du so viel mehr lernen willst als ich. Und wenn du dann wiederkommst, ist kein Verkehr mehr mit mir. Und ich will doch mit dir verkehren, denn ich liebe dich ja so sehr. Und deine Mama, wenn sie dich fortgibt, wird dich gewiss in eine große Schweizer Pension geben wollen. Nein, in eine kleine Herrnhuter-Pension. Nur darüber lässt sich reden, Asta. Herrnhuter kenne ich, das sind gute Leute. Das meine ich. Die Mama war ja auch in einer Herrnhuter-Pension. Ist es denn schon gewiss? So gut wie gewiss. Der Papa hat nachgegeben. Und außerdem reist er morgen nach Kopenhagen zur Prinzessin, worauf gar nicht gerechnet war. Und das wird Mama wohl benutzen, um alles schnell ins rechte Geleise zu bringen. Ich denke mir, in 14 Tagen. Oder noch früher. Ach, Asta. Wäre nicht der Großpapa, ich bäte deine Mama, dass sie mich mitgäbe. Was soll ich hier anfangen, wenn du fort bist? Es muss schon so gehen, Elisabeth, und wird auch. Schwer wird es mir auch. Und meine Mama wird auch allein sein und niemanden um sich haben als die Dobschütz. Und sie schickt uns doch fort, denn Axel geht auch. Es ist doch recht, was sie mir gestern Abend sagte. Man lebt nicht um Vergnügen und Freude willen, sondern man lebt, um seine Pflicht zu tun. Und sie beschwor mich, dessen stets eingedenk zu sein, denn daran hinge Glück und Seligkeit. Das ist schon alles ganz wahr, aber es hilft mir nichts. Und in Elisabeths Augen war ein Flimmern, als sie das sagte. Ich kann doch nicht immer am Strand spazieren gehen und Bernstein suchen und Kataloge machen und die Nummern umschreiben. Und denke Winterszeit, wenn alles in Schnee liegt und die Krähen auf den Kreuzen sitzen und dann um Mittag die 12 Schläge. Und in diesem Augenblick schlug die Mittagsglocke, von der Elisabeth eben gesprochen hatte. Beide Mädchen fuhren zusammen. Dann aber lachten sie wieder und erhoben sich, denn es war hohe Zeit. Wann kommst du wieder? Morgen. Damit trennten sie sich, und als Asta gleich danach bei der Stelle vorüberkam, wo die Glocke hing, tat diese gerade den 12. Schlag, und der Küstersjunge, der geläutet hatte, zog seine Kappe und verschwand dann hinter den Gräbern. Holk, als er sich an dem Cricketplatz von Asta getrennt hatte, hatte sich nach dem nächstgelegenen Treibhause begeben, in dessen Front er seinen Gärtner emsig bei der Arbeit sah, und hier nach kurzer Begrüßung riss er zwei Blätter aus seinem Notizbuch und schrieb ein paar Telegrammzeilen an Penz und die Witwe Hansen, in denen er beiden sein Eintreffen in Kopenhagen für den anderen Abend anzeigte. »Diese Telegramme, lieber Olsen, müssen nach Glücksburg oder meinetwegen auch nach Arnewiek. Es gilt mir gleich, wo Sie es aufgeben wollen. Nehmen Sie den Jagdwagen.« Der Gärtner, ein Muffel wie die meisten seines Zeichens, war augenscheinlich verdrießlich, weshalb Holk hinzusetzte: »Tut mir übrigens leid, Olsen, Sie bei der Arbeit stören zu müssen, aber ich brauche Philipp beim Packen und Ihrer Frau Bruder, der sich ja gut anlässt, weiß noch nicht recht Bescheid und ist mir auch nicht zuverlässig genug.« Der Gärtner fand sich nun wieder zurecht und sagte, dass er, wenn's dem Grafen recht wäre, lieber nach Glücksburg wolle. Seine Frau habe nämlich wieder solch Jucken über den ganzen Körper, was gewiss von der Galle käme. Sie ärgere sich so leicht, und da möchte er denn wohl mit zu Dr. Eschke heran und ein Rezept holen. »Mir recht«, sagte Holk, »und wenn Sie mal da sind, sorgen Sie auch gleich dafür, dass das Schiff morgen früh mit Sicherheit hier anlegt. Es ist schon vorgekommen, dass es vorbeifährt. Und fragen Sie auch, ob der König schon da ist. Ich meine in Glücksburg. Und wie lange er wohl bleibt.« Damit ging der Graf wieder auf das Schloss zu, wo Philipp im Ankleidezimmer seines Herrn nicht bloß die Koffer bereits zurechtgestellt, sondern auch schon mit dem Packen begonnen hatte. »Das ist recht, Philipp. Ich sehe, die Gräfin hat dir gesagt, dass ich fort muss. Nun, du weißt ja, was ich brauche. Aber nicht zu viel. Je mehr man mitnimmt, je mehr fehlt einem, nicht wahr? Ist der Koffer voll, so verlangt man zuletzt alles, als wäre man zu Hause. Nur eins, vergiss nicht die Pelzstiefel. Und die hohen Gummischuhe. Man tappt darin herum wie ein Elefant, aber das Herz bleibt warm und gesund. Und das ist doch immer die Hauptsache, meinst du nicht auch?« Philipp bestätigte den Ausspruch, worauf sich der Graf in sichtlichem Behagen an seinen Schreibtisch setzte und einige Briefe schrieb, auch einen an seinen Schwager Arne, während der alte Diener mit dem Packen der Koffer fortfuhr. »Welche Bücher befehlen der Herr Graf?« »Keine. Was wir haben, passt nicht nach Kopenhagen. Oder nimm ein paar Bände Walter Scott mit. Man kann nicht wissen. Und der passt immer.« In der Mittagsstunde, Asta war noch unten im Dorf, kam Baron Arne von Arnewiek herüber, und Holk, als man plaudernd mit den Damen in der Halle saß, gab ihm lachend den Brief, den er am Vormittag geschrieben hatte. »Da, Alfred, aber lies ihn erst zu Haus. Es eilt nicht damit, und eigentlich weißt du ja doch, was darin steht. Es ist das alte Lied. Ich empfehle dir Schloss Holkenäs und die Wirtschaft, wie schon manch liebes Mal, und setze dich für die Tage meiner Abwesenheit zum Majordomus ein. Sei deiner Schwester ein Berater. Besprich mit ihr«, dies sprach er halb leise, »den Bau einer neuen Kapelle mit Gruft oder was sie sonst will, und lasse Pläne machen wegen der Stelle. Mit dem für die Shorthorns wird angefangen. Zieh den homöopathischen Doktor zu Rate, von dem du mir neulich so viel Wunderdinge erzählt hast, und schicke dann die Zeichnungen hinüber nach Kopenhagen. Penz versteht auch was davon. Und Bille, der so viel gereist ist, noch mehr. Und seine Masern«, und damit wandte er sich wieder an die Damen, »können doch am Ende nicht ewig dauern. Ist er erst abgeschülpert? Ich muss lachen, wenn ich ihn mir in der Mauserung denke. So suche ich ihn auf und lege ihm die Pläne vor. Kranke sind immer froh, wenn sie was anderes hören als den Medizinlöffel oder den Doktorstock.« Holk sprach noch weiter in diesem Tone, was keinen Zweifel darüber ließ, dass er sich eigentlich freute, Holkenäs auf ein Vierteljahr verlassen zu können. Es war fast verletzend für die Gräfin, und sie würde diesem Gefühl auch Ausdruck gegeben haben, wenn sie sich nicht auf einer ganz ähnlichen Empfindung ertappt hätte. Wie bei vielen Eheleuten, so stand es auch bei den Holkschen. Wenn sie getrennt waren, waren sie sich innerlich am nächsten. Denn es fielen dann nicht bloß die Meinungsverschiedenheiten und Schraubereien fort, sondern sie fanden sich auch wieder zu früherer Liebe zurück und schrieben sich zärtliche Briefe. Das wusste keiner besser als der Schwager drüben in Arnewiek. Arne stellte denn auch heute wieder seine Betrachtungen über dieses Thema an und gab ihnen in ein paar Scherzworten Ausdruck. Aber das war nicht wohlgetan. So sehr es zutraf, was er sagte, so wenig lag es im Wunsche seiner Schwester, diese Dinge berührt zu sehen. Vielleicht war es denn auch dieser Gang der Unterhaltung, was den die leise Verstimmung seiner Frau beobachtenden Holk veranlasste, die Dobschütz zu einem Spaziergang in den Park aufzufordern, er habe noch dies und das mit ihr zu besprechen. Als sie fort waren, sagte Christine zu ihrem Bruder, mit dem sie allein geblieben, »Du musstest das nicht sagen, Alfred. Nicht in seiner Gegenwart. Er hat, wie du weißt, ohnehin die Neigung, ernste Dinge leicht zu nehmen. Und wenn du ihm darin mit gutem Beispiel vorangehst, so weiß er sich noch was damit und gefällt sich darin, den Freigeist zu spielen.« Arne lächelte. »Du lächelst, aber ganz mit Unrecht. Denn ich sage nicht, ein Freigeist zu sein. Ein Freigeist sein, das kann er nicht. Dazu reichen seine Gaben nicht aus, auch nicht die seines Charakters. Und das ist eben das Schlimme. Mit einem Atheisten könnte ich leben. Wenigstens halte ich es für möglich. Ja, mehr, es könnte einen Reiz für mich haben, ernste Kämpfe mit ihm zu bestehen. Aber davon ist Helmut weit ab, ernste Kämpfe. Das kennt er nicht. Mit allem, was du da sagtest, zu mir kannst du so sprechen. Verwirrst du ihn bloß und bestärkst ihn nur in allem, was schwach und eitel an ihm ist. Arne begnügte sich etlichen Buchfinken, die während des Gesprächs bis unter die Halle gekommen waren, ein paar kleine Krumen hinzuwerfen, schwieg aber. »Warum schweigst du? Bin ich dir wieder zu kirchlich? Ich habe kein Wort von Kirche gesprochen. Oder bin ich dir wieder zu streng?« Arne nickte. »Zu streng, sonderbar. Du findest dich nicht mehr in mir zurecht, Alfred.« Und wenn das ein Vorwurf ist und du meinst es so, so muss ich dir den Vorwurf zurückgeben. Ich finde mich nicht mehr in dir zurecht. Du weißt, wie mein Herz an dir hängt, wie ich aus meiner Kindheit Tagen her voller Dank gegen dich bin. Und dieses Dankesgefühl habe ich noch. Aber ich kann dir das Wort nicht ersparen. Du bist ein anderer geworden in deinen Anschauungen und Prinzipien. Nicht ich. An dem einen Tage bin ich dir zu sittenstreng, am anderen Tage zu starr in meinem Bekenntnis, am dritten Tage zu preußisch und am vierten zu wenig dänisch. Ich treffe es in nichts mehr. Und doch, Alfred, all das, was ich bin, oder doch das meiste davon, bin ich durch dich. Du hast mir diese Richtung gegeben. Du warst schon 30, als ich bei der Eltern Tode zurückblieb, und nach deinen Anschauungen, nicht nach denen der Eltern, bin ich erzogen worden. Du hast die Herrnhuter Pension für mich ausgesucht. Du hast mich bei den Reckes und den Reuss und den frommen Familien eingeführt. Und nun, wo ich das geworden bin, wozu du mich damals bestimmtest, nun ist es nicht recht. Und warum nicht? Weil du mittlerweile die Fahne gewechselt hast. Ich will es respektieren, dass du, der du mit 30 an der Grenze des äußersten Aristokratismus warst, jetzt, wo du beinahe 60 bist, die Welt mit einem Male durch liberal geschliffene Gläser siehst. Aber darfst du mir Vorwürfe machen, wenn ich da blieb, wo du früher auch standest? Und wo du mich selber hingestellt? Arne nahm zärtlich der Schwester Hand. Ach, Christine, stehe, wo du willst. Ich habe nicht den Mut mehr, Standpunkte zu verwerfen. Das ist eben das eine, was ich in meinen zweiten 30 Jahren gelernt habe. Der Standpunkt macht es nicht. Die Art macht es, wie man ihn vertritt. Und da muss ich dir sagen, du überspannst den Bogen. Du tust des Guten zu viel. Kann man des Guten zu viel tun? Gewiss kann man das. Jedes zu viel ist vom Übel. Es hat mir, solange ich den Satz kenne, den größten Eindruck gemacht, dass die Alten nichts so schätzten wie das Maß der Dinge. Holk und die Dobschütz kehrten in diesem Augenblicke von ihrem Spaziergange zurück, und von der anderen Seite her kam Asta die Strandterrasse herauf und eilte sofort auf Arne zu, dessen Liebling sie war und an dem sie jederzeit den besten Zuhörer hatte. Der Mama gegenüber zeigte sie sich meist zurückhaltend, aber wenn Onkel Alfred da war, musste alles herunter, was ihr auf der Seele lag. »Ich habe heute früh schon an Pastor Petersens Arbeitstisch gesessen, und rechts lag die Bibel und links stand der Kasten mit Altertümern. Und war eigentlich kein Zollbreit Platz mehr da, um mir zu zeigen, was in den Pappschachteln alles da lag. Meistens waren es Steine, zuletzt aber, als er die Bibel zurückgeschoben hatte, da hattet ihr Platz«, lachte die Gräfin. »Mein alter lieber Petersen, er schiebt immer die Bibel zurück und ist immer bei seinen Steinen und hat auch sonst eine Neigung, die Steine für Brot zu geben.« Arne wollte widersprechen, als er aber des eben gehabten Gesprächs gedachte, besann er sich rasch wieder und war froh, als Asta fortfuhr. »Und dann habe ich draußen auf dem Kirchhof mit Elisabeth an dem Grab ihrer Mutter gestanden und habe bei der Gelegenheit gesehen, dass Elisabeth eigentlich Elisabeth Kruse heißt und dass bloß ihre Mutter eine Petersen war und dass wir sie eigentlich gar nicht Elisabeth Petersen nennen dürfen. Aber so sagte sie mir, sie habe ihren Vater gar nicht mehr gekannt. Und die Mutter, wenn man im Dorf von ihr gesprochen hätte, sei für die Leute immer nur des alten Petersen Tochter gewesen. Und so heiße sie denn auch, Elisabeth Petersen. Und es sei eigentlich recht gut so. Und dann, fuhr Asta fort, gingen wir den Kirchhofssteig weiter hinauf bis an die Kirche und kletterten auf einen schräg daliegenden Grabstein und wollten eben durch das Gitterfenster in unsere Gruft sehen. Da fiel ein Stein hinein und schlug auf und war mir, als hätte ich wen erschlagen. Ach, ich kann gar nicht sagen, wie ich mich erschrocken habe. Da mag ich nicht hinein. Und wenn ich sterbe, das müsst ihr mir alle versprechen, will ich den Himmel über meinem Grabe haben. Der Gräfin Blick traf den Grafen, der sichtlich bewegt war und seiner Frau freundlich zunickte. »Soll anders werden, Christine. Habe schon mit Alfred gesprochen und auch eben mit der Dobschütz. Es wird eine offene gotische Halle werden, die den Begräbnisplatz umschließt. Und was sonst noch werden soll, das wirst du selber angeben.« Arne, während Graf und Gräfin noch eine kleine Weile so weitersprachen, unterhielt sich mit Asta und leitete dann, als das Gespräch wieder ein allgemeines wurde, zu anderen Dingen über, was sich leicht machte, da Gärtner Olsen eben von Glücksburg zurückkam und die Nachricht brachte, der König komme morgen und die Gräfin Danner auch. Und er wolle 4 Wochen bleiben und auf dem Braruper Moor ein Hünengrab ausnehmen. Und das Billett habe er bei Reda Kierkegaard gleich gelöst und um 10 Uhr früh oder so herum werde das Dampfschiff an dem Steg unten anlegen. Es sei das beste Schiff auf der Linie, König Christian, Kapitän Brödstedt. Ehe Olsen noch seinen Rapport beendet, kam Axel mit dem Hauslehrer und holte die von ihm geschossenen Rebhühner aus der Jagdtasche hervor. »Mir lieb, Axel«, sagte Holk, »das gibt ein Frühstück für unterwegs. Du wirst doch noch ein richtiger Holkscher Jäger werden. Und offen gestanden, das wäre mir das Liebste. Das Lernen ist für andere.« Und dabei streifte Holks Blick, ohne recht zu wollen, den armen Strelke, der sich, während sein Zögling die Rebhühner geschossen, damit begnügt hatte, ein 1 Dutzend Krammetsvögel aus den Dohnen zu nehmen. Der König Christian hielt Wort. Pünktlich um 10 Uhr kam er in Sicht und 10 Minuten später legte er an der Landungsbrücke an. Der Graf stand schon da, die Koffer neben ihm, auf denen Axel und Asta Platz genommen hatten, jener mit seiner Jagdflinte über der Schulter. Und nun kam der Abschied von den Kindern und gleich danach stieg Holk an Bord unter Vorantritt 2 Bootsleute, die das Gepäck trugen. Einen Augenblick später und Kapitän Brödstedt rief auch schon seine Befehle zur Weiterfahrt in den Maschinenraum hinein. Der Steuermann aber ließ das Rad durch die Hand laufen und unter ein paar schweren Schlägen, es war noch ein Raddampfer, löste sich das Schiff von der Landungsbrücke los und nahm seinen Kurs östlich in die offene See hinaus. Holk seinerseits war mittlerweile zu dem Kapitän herangetreten und sah jetzt von der Kommandobrücke her auf den Pier zurück, von dem aus beide Kinder noch eifrig grüßten. Ja, Axel gab sogar einen Salutschuss aus seinem Gewehr. Oben aber auf der letzten Terrassenstufe standen die Gräfin und das Fräulein, bis sie nach kurzem Verweilen an dieser Stelle wieder unter die höher gelegene Säulenhalle zurücktraten, um von hier aus dem Schiffe bequemer folgen zu können. Zugleich sahen sie nach dem Pier hinunter, auf dem jetzt die Geschwister gemeinschaftlich herankamen, anscheinend in lebhaftem Gespräch. Erst am Strande trennten sie sich wieder, und während Axel auf Möwenjagd in die Dünen einbog, stieg Asta die Terrasse hinauf. Als sie oben war, schob sie eine Fußbank neben den Platz der Mama, nahm die Hand derselben und versuchte zu scherzen. »Es war Kapitän Beutstedt, der fuhr, ein schöner Mann, und soll auch, wie mir Philipp erzählt hat, eine bildschöne Frau haben, von der es heißt, er habe sie von dem Bornholmer Leuchtturm heruntergeholt. Es ist doch eigentlich schade, dass man um bloßer Standesvorurteile willen einen Mann wie Kapitän Beutstedt nicht heiraten kann. Aber Asta, wie kommst du nur auf solche Dinge? Ganz natürlich, Mama. Man hat doch auch so seine zwei Augen und hört allerlei und macht seine Vergleiche. Dann nimm einmal den guten Seminardirektor, der eine Adlige zur Frau hatte. Nun ist er freilich Witwer. Ja, du wirst doch zugeben, Mama, dass Schwarzkoppen noch lange kein Brötstedt ist. Und Schwarzkoppen ginge noch, aber Herr Strelke. Beide Damen lachten, und als die Mama schwieg, sagte das Fräulein, Asta, du bist wie ein junges Füllen. Und ich sehe zu meinem Schrecken, dass dir die Schulstunden fehlen. Und was du da nur sprichst, als ob gesellschaftlich ein Unterschied zwischen einem Manne wie Brötstedt und einem Manne wie Strelke wäre. Gewiss ist ein Unterschied. Das heißt nicht für mich, ganz gewiss nicht. Das kann ich beteuern, aber für andere ist ein Unterschied. Sieh dich doch nur um. Ich für meinen Teil habe noch nie von einer Heirat zwischen einem Dampfschiffkapitän und einer Comtesse gehört. Aber soll ich dir an meinen 10 Fingern all die Hauslehrer und Kandidaten aufzählen, die hier herum? Es ist schon das Beste, Asta. Wir verzichten auf alle Vergleiche. Mir recht, lachte diese. Aber eine Leuchtturmstochter sein und von einem Manne wie Kapitän Brötstedt von einem Leuchtturm heruntergeholt zu werden, das ist doch hübsch und eigentlich ein leibhaftiges Märchen. Und alles, was Märchen ist, ist meine Schwärmerei, meine Passion. Und die Geschichte vom tapferen Zinnsoldaten ist mir viel, viel lieber als der ganze 7-jährige Krieg. Und bei diesen Worten erhob sie sich wieder von ihrer Fußbank und ließ die beiden Damen allein, um sich nebenan an den Flügel zu setzen. Gleich danach hörte man denn auch eine Chopin'sche Etüde, freilich nicht recht flüssig und mit vielen Fehlern. Wie kam Asta nur zu solcher Bemerkung? Ist es bloß Übermut oder was sonst? Was führt sie in ihrem Gemüt so sonderbare Wege? Nichts, was dich ängstigen könnte, sagte die Dobschütz. Wäre es das, so würde sie zu schweigen wissen. Ich lebe mehr mit ihr als du und bürge dir für ihren guten Sinn. Asta hat einen lebhaften Geist und eine lebhafte Fantasie, was immer eine Gefahr ist. Ja, aber oft auch ein Segen. Eine lebhafte Fantasie schiebt auch Bilder vor das Hässliche und ist dann wie ein Schutz und Schirm. Die Gräfin schwieg und blickte vor sich hin, und als sie nach einiger Zeit wieder auf das Meer hinaussah, sah sie von dem Dampfer nur noch den immer blasser werdenden Rauch, der wie ein Strich am Horizonte hinzog. Sie schien allerhand Gedanken nachzuhängen, und als die Dobschütz von der Seite her einen flüchtigen Blick auf die Freundin richtete, sah sie, dass eine Träne in deren Auge stand. »Was ist, Christine?« sagte sie. »Nichts.« »Und doch bist du so bewegt.« »Nichts«, wiederholte die Gräfin, »oder wenigstens nichts Bestimmtes. Aber es quält mich eine unbestimmte Angst. Und wenn ich nicht das Wahrsagen und Träumedeuten von Grund meiner Seele verabscheute, weil ich es für gottlos und auch für eine Quelle der Trübsal halte, so müsste ich dir von einem Traum erzählen, den ich diese letzte Nacht gehabt habe. Und war nicht einmal ein schrecklicher Traum, bloß ein trüber und schwermütiger. Ein Trauerzug war es, nur ich und du und in der Ferne Holk. Und mit einem Male war es ein Hochzeitszug, in dem ich ging, und dann war es wieder ein Trauerzug. Ich kann das Bild nicht loswerden. Dabei das Sonderbare, solange der Traum dauert, da habe ich mich nicht geängstigt. Und erst als ich wach wurde, kam die Angst. Und deshalb beunruhigte mich auch das, was Asta sagte. Noch gestern hätte mich's bloß erheitert, denn ich kenne das Kind und weiß, dass sie ganz so ist, wie du sagst. Und dann, offen gestanden, auch diese Reise ängstigt mich.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die 5. Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Jazz Open ist das familienfreundliche, lässige Jazzfestival in Hamburgs Park Planten und Blumen, hinterm Rosengarten an der Kurmuschel bis zu den Wiesen am See. Also Sommerfeeling mit toller Musik ab nachmittags bis spät abends. Am 2. September 2023 kam das Eva-Klesse-Quartett mit der charismatischen Schlagzeugerin, die zunächst Medizin studiert hatte und nun als Professorin in Hannover dem Nachwuchs das Trommeln zeigt. Als erste Instrumentalprofessorin im Jazzbereich schrieb Eva-Klesse deutsche Musikgeschichte. Ich bin Maurette Heinzelmann und freue mich, Ihnen als erstes das Jazz-Kombinat zu präsentieren. Ein Jazzorchester aus den Besten der Hamburger Szene. Als Solistin haben Sie die Posaunistin Lisa Stick mitgebracht, Trägerin des Hamburger Jazzpreises 2023. Alle Stücke werden von den Musikerinnen und Musikern angesagt. Sie eröffnen mit dem festlichen Breathing.